Wenn wir als Gemeinde die Bibel bzw. das Neue Testament durchlesen wollen in einem Jahr, dann ist das eine wunderschöne Sache, gerade wenn man selber sich oft nicht dazu aufrafft, zu sagen, ach, jetzt lese ich mal die ganze Bibel durch oder so, oder man hat diese Disziplin nicht. Aber wir sind tatsächlich als Gemeinde dabei, die Bibel durchzulesen, Neues Testament glaube ich nur, nicht? Wenn ich mich da, aber weil das ja doch eine ganze Menge ist dann. Die Bibel durchzulesen hilft, gerade auch im Miteinander, wenn man dann bestimmte Bibeltexte hat, die ein bisschen schwierig sind oder die man nicht versteht, dass man sich dann austauschen kann. Von daher, dieser Woche sind Kapitel 12 und 16, 12 bis 16 im Römerbrief dran. Okay, danke schön. Als Lesetexte. Römerbrief ist ja schon auch etwas schwierig. Das merkt ihr vielleicht in den Übersetzungen. Es sind viele Partizipien, die kann man im Deutschen, die muss man umschreiben. Der Grieche kann das einfach zack, zack, zack hintereinander und dann weiß man Bescheid. Der Deutsche muss da während und nachdem und weil und all solche Nebensätze draus machen. Deswegen sind sicherlich dem einen oder anderen aufgefallen, dass bestimmte Übersetzungen da schon auch anders sind. Das liegt aber einfach an der Situation des Griechischen und an der Situation des Paulus, dass er Bandwurmsätze macht. Die deutschen Übersetzungen zerteilen das fröhlicherweise und freundlicherweise, sodass man es dann irgendwann auch verstehen kann, was da steht. Also 12 bis 16, Glaubensleben, Gemeindefragen, das ist schon eine ganze Menge. Das Grundsätzliche im Römerbrief von Paulus wird Grundsätzliches zum Glauben, zur Erkenntnis weitergegeben. Im Galaterbrief ist das, was von der Thematik her etwa das Gleiche wie im Römerbrief steht, aber viel enthusiastischer und mit Feuereifer, weil Paulus mittendrin in diesen Auseinandersetzungen steckt. Im Römerbrief hat er sich schon hingesetzt und ein wenig nachgedacht. Das heißt, der Römerbrief ist etwas systematischer, etwas ruhiger, etwas länger auch. Er entfaltet das. Und die Kapitel 12 bis 16 sind dann die Fragen nach dem Gemeindeleben, nach dem Miteinander und ganz zum Schluss Kapitel 16, Persönliches und Grüße und so weiter und so weiter. Also unterschiedliche Erkenntnisse, Fragen nach Erkenntnis, was ist das Grundsätzliche zum Glauben und der Umgang der Gemeinde damit. Also habe ich einen Text aus diesem Bereich ausgesucht und nicht aus dem Losungstext, der also von der Losung her vorgeschlagen wird. Wenn es also um das Thema Gemeinde geht, was ist eigentlich Gemeinde? Und dann fallen bei euch sicherlich ganz viele unterschiedliche Themen ein. Was ist Gemeinde für dich in den letzten 5 Monaten oder einem Jahr oder 5 Jahren oder 10 oder 50 Jahre, je nachdem, wie lange du in der Gemeinde oder in einer der Gemeinden bist. Was ist Gemeinde? Und manchmal hat man ja den Eindruck, Gemeinde ist immer so ein wenig Baustelle. Es ist immer was zu tun. Altes geht kaputt. Auch Geschwister sterben, Neues kommt dazu, auch neue Personen kommen dazu, wollen integriert werden, müssen erklärt bekommen, wie läuft das und warum und so und diese ganzen Dinge. Das heißt, man hat immer irgendwie den Eindruck, Gemeinde ist Baustelle, ist immer irgendwas zu tun, ist was Arbeit, ist irgendwie, was ist kaputt gegangen, muss neu gemacht werden, Neues kommt dazu, Gemeinde ist Arbeit, so heißt das ja auch. Leitungsarbeit und Jugendarbeit und Kinderarbeit und Chorarbeit und was auch immer wir da so haben. Es ist immer irgendwie Arbeit, es ist immer was zu tun. Aber hält das Gemeinde zusammen, dass wir immer was zu tun haben? Wenn ich schon so frage, natürlich nicht. Das ist ja natürlich eine rhetorische Frage. Aber was hält Gemeinde eigentlich zusammen? Arbeit und Aufgaben, dass man miteinander in der gleichen Arbeit steckt, das hält uns als Gemeinde nicht zusammen. Und mit diesem Überschrift, sagen wir mal, möchte ich gerne mit euch den Römer 14 lesen, Kapitel 14. Nicht alle Verse, ich habe einige rausgenommen, aber es sind eben die Verse 1 bis 23. Also Gemeinde, nehmt den an, der im Glauben schwach ist und streitet nicht mit ihm. Eigentlich könnte man hier schon einen Punkt machen und sagen, genau das ist es. Alles andere kann jetzt gut fallen gelassen werden. Nehmt einander an, nehmt den, der im Glauben schwach ist, an und streitet nicht mit ihm. Punkt. Dankeschön, könnt nach Hause gehen. Aber das will entfaltet werden, natürlich, denn man muss ja auch streiten um den richtigen Glauben, um die richtige Art und Weise. Und so wie du mit ihm letzten Sonntag und so umgegangen bist, so geht das nicht, du musst das so und das. All diese Dinge müssen ja und wollen entfaltet werden, also ein bisschen mehr. Nehmt den an, der im Glauben schwach ist, und streitet nicht mit ihm über unterschiedliche Meinungen, also Erkenntnisse. Während der eine zum Beispiel glaubt, man dürfe alles essen, verzichtet ein anderer auf Fleisch, weil sein Gewissen es ihm verbietet. Wer meint, er dürfte alles essen, der soll nicht auf den herabsehen, der nicht alles isst. Und wer bestimmte Speisen meidet, soll den nicht verurteilen, der alles isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen Diener Gottes verurteilst? Er ist dem Herrn verantwortlich. Deshalb überlasst es Gott, sein Verhalten zu beurteilen. Der Herr hat die Kraft, ihm zu helfen, sodass er das Richtige tun wird. Genauso ist es bei dem, der bestimmte Tage für heiliger erachtet als andere, während für einen anderen dagegen alle Tage gleich zählen. Entscheidend ist doch, dass jeder von dem überzeugt ist, was er denkt. Wer einen besonderen Tag auswählt, um den Herrn anzubeten, will ihn damit ehren. Wer ohne Ausnahme alles isst, das tut er zur Ehre des Herrn, denn er dankt Gott für das Essen. Der nicht alles isst, will ebenfalls dem Herrn damit Freude machen und ihm danken. Denn wir gehören nicht uns selbst, ganz gleich, ob wir leben oder sterben. Wenn wir leben, leben wir, um dem Herrn Freude zu machen. Und wenn wir sterben, sterben wir, um beim Herrn zu sein. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Warum verurteilst du einen anderen? Warum siehst du auf einen anderen Bruder herab? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Deshalb urteilt nicht mehr übereinander, sondern lebt so, dass ihr niemanden behindert und keinen von Weg Gottes abbringt. Ich weiß und bin durch Jesus, den Herrn, davon überzeugt, dass nichts, was Gott geschaffen hat, unrein ist. Nur wenn es jemand dafür hält, ist es unrein. Wenn durch das, was du isst, das Gewissen eines anderen belastet wird, so handelst du nicht aus Liebe, wenn du es trotzdem tust. Lasst es nicht so weit kommen, dass ein anderer, für den Christus gestorben ist, durch dein Verhalten zu Fall kommt. Was euch von Gott gegeben ist, ist gut und soll nicht schlecht gemacht werden. Denn im Reich Gottes ist nicht entscheidend, was man isst oder trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Wenn du also Christus so dienst, wirst du Freude, Gott Freude machen und die Anerkennung der Menschen gewinnen. Bemühen wir uns also um Frieden miteinander und versuchen wir einander im Glauben zu stärken. Zerstöre Gottes Werk nicht wegen dem, was du isst. Es stimmt zwar nach wie vor, dass es nichts Unreines gibt, aber für den, der damit sein Gewissen gegen sein Gewissen handelt, ist es falsch, alles zu essen. Es ist deshalb gut, wenn du kein Fleisch isst und kein Wein trinkst und alles meidest, was einen anderen in Gewissenskonflikte bringen könnte. Du selbst handle so, dass du es allen allein vor Gott verantworten kannst und übertrage deine Ansichten nicht auf andere Menschen. Wenn man neuere Übersetzungen nimmt, so wie ich, ist der Luthertext immer irgendwie im Hintergrund. Jedenfalls bei mir ist das so. Deswegen ist das gut, beides nebeneinander zu setzen. Ich habe jetzt Neues Leben, die Bibel, die Übersetzung genommen, also eine etwas neuere Übersetzung. Dann ist es verständlicher. Man kann den ganzen Text schneller erfassen und schneller verstehen und kommt schneller in das hinein, was eigentlich Paulus sagen möchte. Aber bestimmte Feinheiten gehen eben auch verloren. Wer seinen Bibeltext dabei hat, also die Luther-Übersetzung daneben gelegt hat, wird merken, dass das eine oder andere einfach fehlt oder einfach drüber hinweggebügelt wird. Das eine ist gut, eine neuere Übersetzung zu nehmen, um es schneller und besser zu verstehen, und das andere, um Feinheiten mal nachzuhaken, einfach sinnvoller dann mal zu gucken. Was ist Gemeinde? Es fällt in diesem Text fast nicht auf. Nur einmal kommt es vor. Im Urtext steht es 5-mal Brüder, Bruder, Adelphoi. 2-mal in Vers 10, 1-mal in 13, 1-mal in 15, 1-mal in 21. Er spricht die Gemeinde als Brüder an. Und wählt damit ja ein Bild, was uns durchaus von zu Hause, von unserer Familie her bekannt ist. Wer Familie hat, weiß, da gibt es Brüder, da gibt es Schwestern, da gibt es Leute, mit denen bin ich in einer Familie, in einer Verwandtschaft und kann nichts dagegen tun. Die sind einfach da. Ein Bruder ist da, er ist mein Bruder und bleibt mein Bruder. Eine Schwester ist meine Schwester und bleibt meine Schwester. Ob er sich so oder so verhält, es ist mein Bruder. Damit will Paulus ja durchaus etwas ausdrücken, zum Ausdruck bringen. Manchmal würde man sich seine Familie vielleicht schon anders aussuchen. Brüder, weil Christus uns Bruder geworden ist, haben wir miteinander Gott zum Vater, gemeinsam. Gott ist unser gemeinsamer Vater. Deswegen kann Paulus ja auch sagen, wenn Gott, dein Vater, sein Vater, ihn angenommen hat, wieso verurteilst du ihn? Und mach deutlich, das geht ja nicht, du kriegst den nicht los. Und das ist auch gut so. Das ist ein Lernprozess, sicherlich auch ein Lernprozess. Und mach deutlich, es gibt Beziehung, Gemeinde ist eine Beziehungssache, die auf Gottes Erwählung basiert, weil Gott uns erwählt hat, weil Christus uns zum Bruder geworden ist. Das haben wir nicht so konstruiert, das hat Jesus getan. Wir sind seine Brüder und Schwestern. Es steht zwar im Urtext da nur Brüder, sind natürlich auch Schwestern mit gemein, selbstverständlich. Also nicht die gemeinsame Arbeit und nicht die gemeinsame Aufgabe macht uns zur Gemeinde. Wir würden als Baptisten eher sagen, jeder Baptist ist ein Missionar, das heißt, jeder von uns hat kräftig zu tun, wir teilen die Welt auf, geht hin in alle Welt, das heißt, du nimmst Südafrika, du nimmst Südamerika und dann geht's aber los. Und wenn alle Leute das Evangelium, dann ist unsere Aufgabe als Gemeinde erfüllt. Nein, das steht nicht hier. Gemeinde ist nicht Arbeit, dass wir etwas bewegen, sondern dass wir Brüder und Schwestern sind. Und aus diesem Stand kommst du nicht raus und aus diesem Stand kommt dein Bruder nicht raus, auch wenn du mit ihm Schwierigkeiten hast. Einer trage des anderen Last. Und das ist schon richtig, dass da Gesetz Christi dann steht. Es geht um das Gesetz Christi. Nicht, dass wir bestimmte Gebote, bestimmte Dinge erfüllen, sondern es ist etwas, warum Christus gestorben ist. Deswegen geht Paulus auch darauf ein. Er ist gestorben für uns, er ist auferstanden für uns. Wir sind miteinander Familie. Also Gemeinde, die Arbeit, die Aufgaben, die Mission hält uns nicht zusammen. Auch nicht Sympathie. Auch nicht das gemeinsame Alter. Auch nicht der gleiche Fußballclub, auch nicht die gleiche Hautfarbe, nicht die gleiche Haarfarbe, nicht mal die gleiche Muttersprache. Es sind Leute unter uns, die aus einer Muttersprache kommen, aus Italien, nicht, die ganz anders sprechen eigentlich, oder aus USA oder aus Sri Lanka, die eine ganz andere Muttersprache haben. Wir sind nicht nur Gemeinde, weil wir alle irgendwie deutsch sind. Der eine oder andere hat eine ganz andere Personalausweisgeschichte. Und ukrainisch und englisch und was nicht alles gehört einfach mit dazu. Das tut uns als Gemeinde nicht zusammen. Auch nicht die gleiche Erkenntnis, auch nicht die gleiche Praxis in Frömmigkeitsfragen. Ich kann mich erinnern, in einer Gemeinde, wo ich war, ein lieber älterer Herr, ein lieber Bruder hat immer Herr, hab Dank für diese Sonntagmorgenstunde. Jeden Sonntag dankte er für die Sonntagmorgenstunde. Und dann ging's los bei Adam und Eva und das ging richtig. Und ja, das ist aber nicht meine Art zu beten. immer für diese Sonntagmorgenstunde zu beten. Das habe ich so im Ohr. Es gab einen anderen Bruder, der sich immer gefreut hat, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das war immer sein Gebet. Die Freude am, freuet euch der Herr und abermals sage ich euch, freuet euch. Das war sein Gebet. Danke Herr, dass wir uns in deiner Gegend freuen dürfen. Immer die Freude. Das war seine Art. Das ist auch nicht meine Art. Eine andere Art der Frömmigkeitsaus. Wir sind Familien, weil wir Familie Gottes sind, weil wir Kinder Gottes sind in Christus miteinander, Bruder und Schwester. Und das ist seine Erwählung. Und er hat deinen Bruder und dich an deiner Seite, an seiner Seite angenommen. Paulus nimmt dieses Bild ganz bewusst. Familie. Familie weiß man wahrscheinlich erst dann zu schätzen, wenn man keine mehr hat. Wenn ich die Bilder sehe von Waisenkindern in der Ukraine, wo die Eltern weggebombt sind, dann weiß man, was es heißt, Familie gehabt zu haben und jetzt nicht mehr. Oder wenn ich höre, dein Vater hat dich angenommen. Ich weiß von Menschen, die mir auch in der Seelsorge begegnet sind, wo gesagt wurde, mein Vater hat gesagt, das ist nicht mein Sohn. Oder du bist nicht mehr meine Tochter. Und dann weiß man plötzlich, wenn der eigene Vater dich vor die Tür setzt oder sagt, da ist eine Grenze, raus mit dir, was es heißt, keine Familie mehr zu haben oder eine Familie, die mich ablehnt. Wenn man in der Geborgenheit einer Familie lebt, dann ist das so selbstverständlich wie nur was. Aber wenn man keine Familie mehr hat, haben Missionare in Südamerika besucht, in den Favelas waren wir und so weiter, in einem Waisenhaus in Bolivien. Kinder, die keine Eltern mehr haben, die auf der Straße gewesen sind, dann weiß man, was es heißt. Jetzt nimmt mich ein Missionars-Ehepaar auf und ich darf wieder ein Zuhause haben. Familie. Familie heißt Geborgenheit und Schutz und Fürsorge, Gemeinschaft haben. Da ist jemand, der mir zuhört, der mit mir meine Lasten teilt, der vielleicht nicht immer eine Lösung hat, aber der einfach zuhört, wenn ich ihm meine Sorgen ausschütte. Paulus sagt im Galater, der erfüllt das Gesetz Christi, dass wir Gemeinschaft haben miteinander. Versorgung, Nahrung, man ist aufgehoben, man ist sicher. Brüder, das weiß ich von eigenem, Brüder kämpfen miteinander. Und weil ich einen jüngeren Bruder hatte und habe, ja, manchmal zieht man dann den kürzeren, ja. Das ist so bei Brüdern sicherlich, man rangelt miteinander und muss klären, wer ist der größere, stärkere. Aber Brüder kämpfen auch füreinander. Wenn jemand meinen kleinen Bruder angemacht hat, dann hat er seinen großen Bruder geholt. Natürlich. Und dann wusste der andere, ich bin der große Bruder von meinem kleinen Bruder. Brüder treten füreinander ein. In einer Familie kommt man sich nahe, du kannst gar nichts dagegen machen. Und das ist auch gut so. Man kennt sich, man weiß voneinander, man weiß um die Stärken, um die Schwächen und zu Weihnachten, wo man ihm eine Freude machen kann. Aber man weiß auch, wo man seinen Bruder ärgern kann, auf jeden Fall. Und das geht wunderschön. Und wenn er dann hochgeht, wunderbar. Das macht so richtig wie zu Silvester. Puh. Gemeinde, man kann sich nicht aus dem Weg gehen. Wenn ich das übertrage auf Gemeinde, man weiß, wo der andere seine Schwächen hat. Und da muss man aufpassen. Man will ja den anderen nicht verletzen. Man möchte ja nicht auf seinen Nerven herumtrampeln, sondern man merkt, wo der andere seine Stärken hat und seine Schwächen hat und wo es dann schwierig wird. Wo der andere faul ist, wo der eine fleißig ist. Man kann nichts verbergen, man braucht nichts verbergen. Wichtig ist die Voraussetzung, das, was Paulus hier sagt, dein Vater hat auch ihn angenommen. Wenn ich den anderen kenne und seine Schwächen, auch geistlich gesehen seine Schwächen kenne, dann ist es so schnell, dass ich sage, du hast zu wenig gebetet, jetzt musst du aber, so geht das nicht, raus aus der Gemeinde. Dass man aus dem, dass ich den anderen kenne, dann zu einer Verurteilung komme, weil der andere so merkwürdig anders ist und so komisch über Jesus redet, das geht aber gar nicht. Oder zu oft nicht da ist oder zu wenig betet oder zu merkwürdige Gebete spricht oder nicht richtig genug. Mich hat mal jemand angesprochen als ich noch relativ jung war, haben gesagt, du betest immer zu Gott, dem Vater, das ist doch Christus, der für dich aufisteht. Ja, hör mal, ist das so? Es war ihm so wichtig, mir deutlich zu machen, dass ich nicht immer zum Vater beten soll, sondern zu Jesus, der für mich auferstanden ist. Und meine Zeit nochmal, ist das dann so viel schlimm, dass der eine zu Gott, dem Vater betet und der andere zu Jesus Christus. Das war ihm so, und ich wusste, bin ich jetzt falsch, wenn ich nur zum Vater bete. Dein Vater hat auch ihn angenommen. Was für ein wichtiger Satz, den Paulus hier schreibt. Er hat ihn angenommen. Er ist auch sein Kind. Lern das. Übertragung auf die Gemeinde, Liebe und Geborgenheit einer Familie. Das heißt, Gemeinschaft, Leben, Mitgefühl, einander tragen. Gerade bei einem Todesfall mittragen. Wir beten für dich. Krankheit, wir beten für dich. Wir sind da. Kann ich kommen, kann ich dir was helfen? Nahrung und Versorgung, füreinander sorgen, Ernährung. Man sagt, und das ist sicherlich richtig, das Gebet ist das Atmen deines geistlichen Lebens und das Wort Gottes lesen ist das Essen deines geistlichen Lebens. Wenn du nicht atmest, dann gehst du ein. Wenn du nicht isst, gehst du nicht ein. Einander darauf hinweisen. Bete, lies das Wort Gottes, sonst wird dein geistlicher Mensch nicht stark genug. Nahrung und Versorgung, Nähe und einander erkennen. Und dann ist es eine sehr verwirrende Beobachtung. Wir haben alle den gleichen Vater, sind alle in der gleichen Gemeinde, sind alle erfüllt vom gleichen Heiligen Geist und denken über Christus so unterschiedlich. Und haben so eine unterschiedliche Praxis Pietatis. Der eine so, der andere so. Erkenntnisfragen unterschiedlich. Das irritiert. Wenn wir doch alle den gleichen Herrn haben, müssten wir doch alle auch gleich denken, gleich ticken. Das ist zumindest die Erwartung, die man hat. Der gleiche Vater im Himmel, der gleiche Bruder Christus, erfüllt mit dem gleichen Heiligen Geist, also müssten wir doch einigermaßen ähnlich sein. Und dann schau in deine eigene Familie. Schau deinen Bruder an, schau deine Schwester an. Wenn ich unsere Kinder ansehe und garantiert, sie sind vom gleichen Vater und der gleichen Mutter. Söhne und Töchter. Und sie sind alle anders. Nicht nur Töchter anders als Söhne, nicht? Das auch. Aber sie sind so anders. Woher hat der das? Das hat er nicht von mir. Von dir vielleicht? Und wir merken, wie unterschiedlich, sie sind alle in der gleichen Familie groß geworden und sind so fürchterlich, will ich jetzt nicht sagen, aber sind so mächtig anders, anders geprägt. Woher hat sie diese Gedanken? Woher hat er diese Prägung? Und wenn ich das übertrage, diese Beobachtung aus unserer eigenen Familie, aus unseren menschlichen Beziehungen, merken wir, es gehört zur Größe Gottes, zur Vielfalt Gottes, dass wir alle unterschiedlich sind. Also muss Paulus uns schreiben, also nicht nur der Gemeinde in Rom, dein Vater hat auch ihn angenommen. Weißt du das schon? Er hat auch ihn angenommen. Und wenn er jeden Sonntag für die Sonntagmorgenstunde betet, nicht? Verurteile ihn nicht, lächle nicht über ihn. Und wenn er immer in jedem seiner Gebete die Freude Gottes preist, ja, lern das doch, dass du auch lernen müsstest, Freude Gottes wahrzunehmen, nicht immer nur die Ernsthaftigkeit des Glaubens. Preist den Herrn für die Freude. Abermals sage ich, freuet euch. Der ist dann nach vorne gekommen, hat ein Wort Gottes vorgelesen. Was war das? Und Philipperbrief, freut euch im Herrn und abermals sage es ist schon. So sind wir. Und das gehört zur Vielfalt Gottes, dass wir das aushalten und wahrnehmen, dass Gemeinde so ist. Es gehört zur Normalität einer Familie, dass alle Kinder anders sind. Alle. Und in einer Gemeinde ist es genauso. Da kommen sie noch aus unterschiedlichen Herkunftsfamilien, aus unterschiedlichen Städten. Der eine und der andere, ja, das ist ein Thema. Damals diese Fragen, die er hier nennt, die Paulus hier nennt, wenn ihr das lest, Festtage, Feiertage, Sabbat ist der Samstag, warum feiern wir eigentlich den Sonntag als Feiertag? Das steht gar nicht in der Bibel drin. Warum machen wir das? Es gibt Geschwister, die sagen, dann müssen wir wieder den Samstag feiern. Nicht? Man kann sich über so viele Sachen auseinandersetzen, wenn man sagt, ich will Wort Gottes wirklich in die Tat umsetzen, dann müssten wir uns am Samstag treffen, wir treffen uns am Sonntag. Neumondfeste war für die Juden ein wichtiger Festtag. Speisegebote, dass man Tiere, die man schlachtet, erst schächtet, kein Blut essen. Alles Blut muss raus. Uns interessiert das heute gar nicht mehr. Götzenopferfleisch. Fleisch, was einem anderen Gott geopfert wurde, billiger war auf dem Markt, für die Armen etwas erschwinglicher. Darf man das überhaupt essen, was anderen Göttern geopfert war, als Christ, wenn man so richtig heilig ist, sowas essen? Das ist schnell dabei, dass man den anderen verurteilt, wenn auf deinem Mittagstisch sowas, ein Götzenopferfleisch, dass das Gemeinden gesprengt hat, das kann man nachvollziehen. Und doch, Paulus sagt am Ende des Kapitels, ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass nichts, was Gott geschaffen hat, unheilig ist. Das ist eine Aussage. Nichts. Beschneidung, Fragen, die heute nicht mehr wichtig sind. Aber was ist mit meiner Erkenntnis, wenn ich merke, dass der andere anders ist? Und wenn ich meine Erkenntnis gebildet habe in Gebet und im Fragen vor Gott, Herr, wie soll ich mit diesem Thema in meinem Leben umgehen? Und der Herr hat mir einen inneren Eindruck gegeben, gesagt, so sollst du damit umgehen. Und dann begegnet dir in der gleichen Gemeinde jemand, der, dass man da sagt, also das kann ja nicht unter Gebet und ernsthaftem Bibellesen bei dir so entstanden sein. Das muss ja gar kein richtiger Glaube. Das ist schnell geschehen. Und deswegen ist dieses Thema hier bei Paulus auch wichtig an dieser Stelle. Dabei ist das Thema Starke und Schwache im Glauben, was hier im Vers 1 steht, sagt nichts über die Intensität, wie jemand seine Erkenntnisse verteidigt oder anderen sozusagen überstülpen möchte. Nicht über die Vehemenz, wie jemand etwas sagt, sondern Paulus meint, wie jemand gebunden ist. Schwache sind oft feinfühlig, feinsinniger. Sie spüren Dinge schneller. Schwache wollen alles richtig machen, wollen Gott ehren, wollen Gott richtig ehren, wollen sich an Unheiligem nicht verunreinigen, wollen alles tun, um Gott zu ehren, aber stehen damit in der Gefahr, dass sie dann selber alles tun und nicht mehr in der Gnade leben, weil sie ja doch alle Gebote Gottes erfüllen wollen. Und dann haben sie alles getan. Und das Thema Gnade wird immer kleiner, weil das Thema Gebote immer größer wird. Und der Starke ist jemand, der die Freiheit in Christus liebt und sagt, Christus ist für uns alle gestorben, hat alle meine Schuld genommen, ich kann alles machen und tun. Und das macht er auch fröhlich, alles. Er ist alles, er tut alles, er geht überall hin, er macht alles mit. Christus hat mich ja frei gemacht. Und demjenigen müsste man dann eher sagen, du darfst das Thema Heiligung nicht vergessen. Das geht nicht alles. Paulus formuliert das hier. Alles ist, was Gott geschaffen hat, ist alles heilig. Alles nicht unrein, sagen wir mal. Und Paulus lehnt sich da sehr weit aus dem theologischen Fenster raus. Ich wüsste schon einige Sachen, die unheilig sind, die unrein sind. Starke und Schwache. Der Schwache möchte alles richtig machen, der Starke liebt die Freiheit in Christus. Und wenn die beiden in einer Gemeinde aufeinander prallen, dann ist das schon schwierig. Derjenige, der mit großer Freude alles tut, und der andere, der aus Angst immer wieder fragt, ehrt das Gott, wenn ich das so tue? Und dem anderen ist diese Frage völlig egal. Und macht es einfach. Paulus nennt das wichtige Motiv in Vers 23, etwas im guten Glauben tun. In anderen Übersetzungen ist das anders formuliert, im guten Glauben tun. Aus einer Erkenntnis heraus, in diesem Tun, in dieser Erkenntnis lobe und ehre ich Gott. Das, was ich hier tue, das, wie ich über Gott denke und rede, ehrt Gott. Das ist das Motiv, was dahinter steckt. Das heißt, das ist aus der Anbetung, aus dem Angesicht Gottes, vor dem Angesicht Gottes entstanden. Wie kann ich Gott ehren? Und ich kann Gott ehren, indem ich das tue und so über ihn rede und denke. Aus gutem Glauben tun. Und der eine möchte die Freiheit in Christus groß machen und verhält sich auch so. Und der andere möchte mit ernsthaftem Gewissen deutlich machen, dass Gott ein heiliger, herrlicher Gott ist und tut manche Dinge nicht, isst nur Gemüse. Und der die Bockwurst gerne macht, lacht über dir und sagt, meine Zeit, nimm ein bisschen Senf zu deinem Gemüse. Und dann soll man miteinander Abendmahl essen, feiern. Ich war in einer Gemeinde, da hat man sich über das Thema Abendmahl gestritten. Denn es steht ja vergoren, Wein. Darf man mit Saft feiern? Muss man Wein nehmen? Darf Alkohol dabei sein? Welche Farbe muss dieser Saft haben? Darf der hell sein? Muss der Wein Weißwein sein oder Rotwein sein? Wir hatten dieses Thema. Wir hatten im Gottesdienstraum unterschiedliche Orte. Da wurde Wein ohne Alkohol, da mit Alkohol, da Saft. Da was. Und irgendwann hat die Gemeindeleitung gesagt, nee, so geht es auch nicht. Aber die Erkenntnisse aus diesem und jenem Grund, da steht aber, und dann hatten wir eine Drogenarbeit in der Gemeinde, und einige aus Liebe haben gesagt, wir können nicht im Gottesdienst Alkohol ausschenken. Das geht nicht. Wir führen Menschen in Versuchung. Also hatten wir die Bandbreite von allen Abendmahlsveranstaltungen unseres Bundes in einer Gemeinde. Und dann verachtet der eine den anderen aus diesem und jenem Grund und sagt, du achtest den Herrn und sein Wort nicht und du liebst deinen Bruder, der Alkoholiker ist, nicht, und Christus hat ihn doch angenommen, und dann prallt das aufeinander. Deswegen thematisiert Paulus das. Richten, das, was Paulus hier sagt, ist mehr als kritisieren. Ist nicht nur, dass man eine andere Meinung vertritt und sagt, na, ich bin aber anderer Meinung, sondern richten heißt ja durchaus richten. Das heißt urteilen und verurteilen. Ganz deutlich machen, dass der andere falsch ist. Und zwar richtig falsch. Und ihn dann, wenn er so richtig falsch ist, dann auch deutlich machen, eigentlich so, wie du da falsch, da gehörst du zu uns nicht mehr. So nicht. Mit dem Denken kannst du bei uns nicht mehr. Bestrafen, trennen, aufteilen, verurteilen. Und Paulus sagt, weißt du eigentlich, wer unser Richter ist? Unsere Knie werden sich einmal vor ihm beugen und nicht vor dir. Wir werden vor dem Richterstuhl Christi uns beugen und nicht vor deinem Richterstuhl, weißt du das? Richterstuhl Christi. Das macht Paulus hier der Gemeinde in Rom deutlich. Und es ist ja interessant, Paulus kennt die Gemeinde in Rom gar nicht. Er war noch nie da. Er schreibt ihnen, dass er Pläne hat, dann irgendwann mal zu ihnen zu kommen und dann möchte ich nach Spanien weiterreisen und so weiter. Das heißt, er plant erst zu kommen. Und dann schreibt er so ein großes Kapitel, ein bisschen drüber hinaus, die Kapitel vorher und nachher auch noch, mit diesem Thema Streit um Erkenntnisse. Und macht damit deutlich, das ist so normal fürs Reich Gottes, sich um Erkenntnisse zu streiten. Das war vor 2000 Jahren auch schon so. Realität. Das ist in einer Familie so, dass sie alle ganz anders sind. Woher hat er diese Gedanken? Woher hat sie diese Gedanken? Das haben wir ihr doch gar nicht so gesagt. Und in der Gemeinde ist es dann ähnlich. Paulus schreibt an eine Gemeinde, die er nicht kennt, und es ist klar für ihn, das Thema Erkenntnisstreit wird die aufreiben. Das weiß ich, das ist so im Reich Gottes. Deswegen schreibe ich Ihnen ein paar Informationen, wie man damit richtig umgehen kann. Das ist offensichtlich normal. Christus ist der Herr und Richter. Wenn man das mal durchzählt in Kapitel 14, das ist 10-mal, dass da steht, Herr. 5-mal schreibt er vom Bruder, den Christus angenommen hat. 10-mal schreibt er vom Herrn. Und dass wir vor seinem Richterstuhl uns beugen. Und dass es seine Herrschaft ist. Und das ist schon eine andere Wortwahl. Christus ist der Herr und dein Bruder ist dein Bruder. Behandle den Herrn so, als ob er was zu sagen hätte in deinem Leben. Und behandle deinen Bruder so, als ob Christus ihn angenommen hätte. Und sein Vater ihn auch angenommen hat. Und denk mal drüber nach. Dein Bruder steht und fällt seinem Herrn. Und denk mal drüber nach, es ist derselbe Herr. Er steht und fällt seinem Herrn, dann billige ihm doch zu, dass er auch seine geistliche Meinung zum Thema Abendmahl im Gebet vor Gott sich errungen hat. Ob er lieber das Abendmahl mit Wein oder Alkohol oder ohne oder Weißwein oder Rotwein oder hast du nicht gesehen feiert. Und dass ihn Christus deswegen lieb hat und angenommen hat, weil Christus ihn erwählt hat und nicht, weil er deiner Meinung entspricht, deinen Geschmacksnerven entspricht. Das ist so schwierig manchmal. Sie sind Knechte eines Herrn und kommen zu unterschiedlichen Erkenntnissen. Es gehört zur Vielfalt Gottes. Zum Schluss Grenzen ziehen. Wenn man jetzt mal andersherum fragt und sagt, Paulus, du lieber Paulus, bist du nicht auch einer? Und wenn ich in der Apostelgeschichte lese, wie du mit Barnabas und wie du mit dem Johannes Markus umgegangen bist, nicht, mit dem gehe ich nie wieder, nicht, ist das in der Liebe Christi so passiert? Oder im Galaterbrief 2, wo er zum Thema Speisen Grenzen zieht, in Antiochien, Petrus ist da, ist ja eine Heidenchristengemeinde, nur ganz wenige Judenchristen sind da, da isst und feiert Petrus mit den Heiden ganz normal, mit den Heidenchristen, isst alles, als ob er nie die Speisegebote der Juden hätte kennenlernen dürfen. Und dann kommen ein paar Delegierte aus der Gemeinde in Jerusalem und dann feiert er wieder die Speisegebote der Juden, distanziert sich von all dem, was und Paulus sagt, Petrus, so geht das nicht, du verwirrst die Heidenchristen in dieser Art. Und weist ihn öffentlich zurecht. Grenzen ziehen. Es müssen Grenzen da sein. Und doch sagt Paulus, es ist nichts unrein. Wir müssen einander annehmen, so wie wir sind. Und er schreibt an anderer Stelle, wir sollen den Juden ein Jude werden und den Christen, den Heiden oder Heidenchristen ein Heidenchrist werden. Und da kann man doch auch die Frage stellen, ja, macht Petrus das nicht? Als er in der Heidenchristengemeinde ist, da wird er wie ein Heidenchrist, als aber die Juden kommen, will er die nicht verwirren, dann verwirrt er lieber die Heidenchristen. Also, natürlich ist die Liebe in Christus der Maßstab. Natürlich ist das Wort Gottes unser Maßstab, in dem wir nachlesen sollen, was richtig ist. Und die Liebe, wo wir fragen, was verwirrt den Glauben des anderen, macht doch seinen Glauben nicht kaputt um des Themas Essen willen oder das Thema Abendmahl, wie viel Wein darf man trinken. Ich war in einer Gemeinde, hat man den Abendmahlskelch mehrfach, so lange bis er leer war, da war richtig Wein drin. Also haben einige richtig gebechert, wurde nachgeschenkt. Die haben ganz anders Abendmahl ausgeteilt. War für mich völlig neu. Nicht richtig, also Flaschen waren nachgeschüttet und dann, also das ging richtig zur Sache dann. Letztendlich muss dann eine Gemeindeleitung vor Ort die Grenzen klären. Was gilt denn hier bei uns? Wie wollen wir denn Abendmahl hier feiern? Wenn das aus dem Wort Gottes nicht so hervorgeht, dass es eindeutig oder dass man das als eindeutig empfindet, und wenn aus der Liebe Christi mehrere Richtungen abgeleitet werden können, Liebe Christi zum Wort Gottes, Liebe Christi zu den Alkoholikern, Liebe Christi zu was, es ist ja durchaus denkbar, dann muss eine Gemeindeleitung vor Ort dann Grenzen ziehen. Man kann als Gemeinde nicht alles leben, das geht nicht. Und so in der Gemeinde Antiochia, wenn man dann sich entscheiden muss, wie verhalte ich mich denn, wenn ich Petrus wäre, wenn die Brüder aus Jerusalem kommen und mich dort als gesetzestreuen Juden kennen und hier bin ich der freie Christ, dann stehst du selber ja in dieser Zerreißprobe. Wie verhalte ich mich denn jetzt? Letztlich muss dann eine Gemeindeleitung vor Ort entscheiden, was vor Ort gelten soll. Ob wir Kopftücher tragen, weil es tatsächlich diesen Bibeltext gibt. Ob wir alle ausschließen müssen, die Schmuck tragen. Ich war mal in einer Gemeinde, da haben sie Leute ausgeschlossen aus der Gemeinde, die den Ehering getragen haben, weil in der Bibel steht, du sollst keinen Schmuck tragen. Oder Sabbat oder Sonntag oder Abendmahl eben mit Saft oder ohne Saft. Darf man einen Fernseher haben, weil es ja aus der Offenbarung das bewegte Bild des Antichristen ist, das kannst du doch als Christ in dein Wohnzimmer nicht reinholen, das Bild des Antichristen. Es gibt viele Themen, viele sind abgearbeitet in den Jahren und Jahrhunderten, aber manche sind für uns sehr aktuell. Ich war in einer Gemeinde, die haben aus Wort Gottes her abgeleitet, dass keine Musikinstrumente gespielt werden. Weil im Neuen Testament kommen keine Musikinstrumente vor. Also dürfen wir als Christen keine Musikinstrumente. Dann muss eine Gemeindeleitung letztlich entscheiden, was gilt hier vor Ort. Und dann die Grenze ziehen und sagen, hier ist jetzt aber Schluss, der Streit muss ein Ende haben. Wir müssen als Gemeinde diesen und jenen Schritt gehen. Und so kenne ich das. In Hannover hat dann die Gemeinde entschieden, wir hören auf mit diesem Blödsinn, hier Abendmahl so, da Abendmahl, wir machen ein Abendmahl. Man muss dann Grenzen ziehen, ja natürlich. Dafür hat man Gemeindeleitung. Und das mit dem Ruderclub, genau das ist es dann. Dann muss einer von vorne sagen, wer hier rudert und wer das Sagen hat. Und die Gemeindeleitung hat dann das Sagen. Lasst uns miteinander beten, dass Gott uns Weisheit schenkt, mit diesen Fragen der Erkenntnis richtig umzugehen, aber auch realistisch bleiben und sagen, Paulus kennt die Gemeinde in Rom nicht, aber weiß, die streiten sich bestimmt auch. Und schreibt das 14. Kapitel. Wer betet mit uns?